Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, das Thema ist insofern schwierig. Es ist natürlich ein, wenn Sie wollen, palliativmedizinisches Thema, aber es ist insofern schwierig, weil Demenzpatienten ihre Autonomie komplett verloren haben. Im Vergleich zu anderen Erkrankungen der Palliativmedizin wissen wir nicht, was ist der Wille des Patienten. Das heißt, der Arzt muss versuchen, hier eine Entscheidung zu übernehmen, gewissenhaft zu übernehmen, in einer Situation, wo es unter Umständen sehr, sehr schwer sein kann, sich in diesen dementen Patienten, diesen fortgeschrittenen dementen Patienten überhaupt einzufühlen. Ich habe meinen Vortrag folgendermaßen zu gliedern versucht, nämlich, dass ich zunächst einmal eine Begriffsdefinition durchführe und dann über ethische Prinzipien des ärztlichen Handelns spreche. Dann, das ist ja schon vom Professor Kummer gekommen, die Frage der Definition und des Erkennens des Sterbeprozesses bei Dementen. Wie weit können wir das erkennen? Was sind Kriterien dafür? Weil das ist ganz eine wesentliche Frage. Es ist natürlich unethisch, einen Sterbeprozess zu verlängern und aufzuhalten zu versuchen. Hier ist sicherlich ein Schlüssel, einer der Schlüssel zum Therapierückzug und vor allem zum Therapieabbruch. Und dann möchte ich auf zwei konkrete Krankheiten eingehen, nämlich auf die Pneumonie, weil die Hauptursache, die Haupttodesursache der Patienten mit schwerer Demenz ist. Und letztendlich noch kurz zur Frage der Sondenernährung, etwas, was in den letzten Jahren immer stärker diskutiert wird. Nun kurz zur Begriffsdefinition. Die Demenz ist klar, beschränkt ist eine Gedächtnisstörung mit einem oder mehreren der folgenden Störungen, nämlich Aphasie, Apraxie, Agnosie und Störung der exekutiven Funktionen. Natürlich im Vollbild sind all diese Funktionen gestört und das ist also praktisch nur ein Teil der beginnenden Demenz. Und in diesem Vortrag beschränkt sich die Demenz auf primäre, degenerative, irreversibel progrediente Demenzformen, nämlich die senile Demenz vom Alzheimer-Typ, Lewy-Body-Demenz, frontotemporale Demenz etc. Und was uns klar sein muss, ist, dass es sich dabei um terminale Erkrankungen handelt. Diese Erkrankungen führen letztlich zum Tode. Die mittlere Überlebensdauer, nur als Beispiel, die zum Teil auch unterschiedlich beobachtet wurde, es hängt sehr davon ab, vom Geschlecht, vom Beginn der Erkrankung. Sie ist natürlich bei Patienten, die mit jüngeren Jahren beginnen, länger als bei älteren. Aber Sie sehen hier als Beispiel eine europäische-französische Studie, die als mittlere Lebenserwartung bei einem Krankheitsbeginn von 82,3 Jahren 4,5 Jahre angibt. Also praktisch eine Lebensdauer, wie Sie es hier auch bei Karzinompatienten durchaus finden können. Weitere Begriffsdefinitionen. Wir sprechen ja über die finale, letzte Phase der Demenz, über die terminale Demenz. Es gibt bisher keine klare Definition für diese Phase. In der Literatur finden Sie unterschiedliche Begriffe wie fortgeschrittene Demenz, schwere Demenz, Endstadiendemenz, späte Demenz, finale Phase, vegetative Phase, Terminalphase. Im Folgenden bezieht sich der Begriff terminale Demenz auf bettlägerige, inkontinente Patienten ohne Fähigkeit zu kommunizieren oder die nächsten Angehörigen zu erkennen, mit Verlust der Autonomie von Wollen und Handeln. Und dieser Zustand, den finden Sie, wenn Sie das mit Studien vergleichen wollen, in den höchsten Scores des funktionellen Assessment Staging. Das ist ein Instrument, das sehr gerne für die Behinderung in der Demenz verwendet wird, beziehungsweise der Global Deterioration Scale. Nur ganz kurz hier dieser Punkt aufgezählt, 7 vom Functional Assessment Staging, ständige Hilfe bei allen alltäglichen Dingen. Die Patienten haben praktisch ihre Sprechfähigkeit verloren, sie sind bettlägerig, es ist kein selbstständiges Sitzen möglich, sie können nicht mehr lachen, sie können den Kopf nicht mehr aufrechterhalten. Und das entspricht ungefähr dem Grad 7 der Global Deterioration Scale. Sie sehen also hier einen solchen bettlägerigen Patienten, der bereits Kontrakturen entwickelt hat, ob zu Recht oder zu Unrecht mit einer Becksonde versorgt wird und eigentlich nicht mehr fähig ist zu kommunizieren und seine Umgebung wahrzunehmen. Und nun, ich komme zum nächsten Schritt, nämlich was sind nun ethische Prinzipien oder die ethischen Prinzipien des ärztlichen Handelns. Das sind die drei oder vier Punkte. Die Benefizienz, also das Prinzip des Wohltuns, die Non-Maleffizienz, keinen Schaden zufügen, die Autonomie, die Beachtung des Patientenwillens, die also in der Situation der MS sehr, sehr schwierig ist oder schwierig sein kann, und etwas, was mit der zunehmenden Unfinanzierbarkeit der Medizin sicher ein Problem werden wird, nämlich die Ressourcenverteilung, die Gerechtigkeit. Und unter dem Hintergrund dieser Punkte, glaube ich, sollte man oder muss man die Entscheidungen treffen, inwiefern man einen Therapierückzug unternehmen kann und soll. Nun, eine Frage ist natürlich, wie ist die Reihung dieser Punkte? Und das ist sicherlich kulturell unterschiedlich. Ich weiß, oder wir alle wissen, dass in der angloamerikanischen Kultur vor allem die Patientenautonomie sehr weit in den Vordergrund gestellt wird, während zum Beispiel in südlicheren Ländern eine mehr paternalistische Entscheidung und daher die Non-Maleffizienz und die Benefizienz eher vom behandelnden Arzt beurteilt und bewertet und in ihrer Bedeutung deutlich bewertet werden wird oder deutlicher bewertet werden wird als die Patientenautonomie. Das sind also Dinge, die zum Teil kulturell vom kulturellen Hintergrund abhängig sind. Nun, daraus ergibt sich die Pflicht, dass die Pflicht zu einer Therapie entfällt, wenn diese dem Patienten keinen Nutzen bietet, mehr Schaden als Nutzen bewirkt und nicht dem Willen des Patienten entspricht. Und vor allem der Punkt 1 und 2 ist etwas, den man genau beachten soll. Und wenn man gerade, basiert natürlich auf der evidenzbasierten Medizin, gerade aber wenn man die Literatur bei der fortgeschrittenen Demenz beobachtet und liest, muss man sagen, diese Arbeiten stehen eher auf schwachen Beinen. Das heißt, es kommt dann, und das ist auch ganz wesentlich, eine exakte Beobachtung des Patienten dazu, inwiefern er Äußerungen des Leidens bietet oder inwiefern man das erkennen kann, Wissen und vor allem Erfahrung. Und ich glaube, alle die Kollegen, die hier sind und die in Pflegeheimen arbeiten, die haben natürlich im Laufe der Jahre ein extremes Wissen und eine extreme Erfahrung gesammelt, die wahrscheinlich das, was jetzt auf evidenzbasierter Medizin derzeit zur Verfügung steht, bei weitem überragen wird. Nun zum letzten Punkt, zum Patientenwillen. Wir befinden uns in der Situation der roten Pfeile. Der Patient ist natürlich nicht einwilligungsfähig. Wenn man ein Glück hat, was ja sehr selten der Fall ist, gibt es eine Patientenverfügung, dann wird man sich nach dem Patientenwillen entscheiden. Meistens haben sie keine Patientenverfügung. Und dann ist die Frage, sind die Präferenzen des Patienten bekannt? Das wird man durch anamnestische Angaben der Angehörigen, des Hausarztes und so weiter zu erheben versuchen, oder sind sie nicht bekannt? Im letzten Fall wird man sich dann nach allgemeinen Wertvorstellungen entscheiden. Und ich glaube, auch wenn die Präferenzen des Patienten bekannt sind, sollten diese schon durch die allgemeinen Wertvorstellungen kontrolliert werden und nicht dem total widersprechen. Nun, Entscheidungen nach dem mutmaßlichen Patientenwillen. Also wenn ich jetzt auf die Anamnese, anamnestische Angaben durch den Arzt, durch die Familienangehörigen angewiesen bin, ist natürlich ein gewisser Bias drinnen. Günstig ist es, wenn der Arzt den Patienten schon viele Jahre kennt und auch dessen Einstellungen zum Sterben und zu unheilbaren Krankheiten, wie das bei einer kontinuierlichen Betreuung durch einen Hausarzt durchaus der Fall sein wird. Bei der Ergründung des mutmaßlichen Willens im Gespräch mit Angehörigen und Pflegenden kann es oft schwierig sein, da nun die eigenen Gefühle und Wünsche der Pflegenden oder der Angehörigen mit einfließen. Der Patient ist hilflos, ich muss mich für ihn wehren, damit alles getan wird. Oder das Gegenteil davon, ich halte den Zerfall seiner Persönlichkeit nicht mehr aus und wünsche ihm eine Erlösung. Also hier ist es sicher schwieriger, die richtige Entscheidung zu treffen. Nun können Sie diese Entscheidungen anhand dieses Rasters zu treffen versuchen. Sie fragen sich, was ist der Nutzen des Patienten einer Therapie? Lebensverlängerung, Lebensqualität erhalten, wiederherstellen, wie weit ist das möglich? Wenn das der Fall ist, wird man sich natürlich für eine Therapie entscheiden. Zweites Prinzip des Nichtschadens, Schaden durch die Therapie, die Nebenwirkungen, Fixierungen, Entzug von Zuwendung. Oft ist die Fütterung mit der Hand des Patienten oder die Nahrungsaufnahme durch die Pflegeperson die einzige soziale Zuwendung und den einzigen sozialen Bezug, den ein hochgradiger dementer Patient noch hat. Und es ist, fragt sich, ob das sinnvoll ist, das durch eine Becksonde zu ersetzen, wo auch diese letzte persönliche Zuweisung unter Umständen verloren geht. Natürlich gehört also auch die Verlängerung von Leid in die Kategorie des Schadens und etwas, was man natürlich vermeiden soll. Und schließlich der Respekt vor dem Patientenwillen. Wenn die Patientenverfügung da ist, ist das natürlich einfacher. Sonst muss man gewissenhaft versuchen, diesen zu rekonstruieren. Nun, jetzt ist da ein Bild falsch. Kann ich noch einmal zurück? Können Sie zurück, bitte?
Ja, ja, ich
bin. Ja. Nein, es fehlt da jetzt leider eine Folie. Ja, es geht also jetzt letztendlich darum, um die Analyse des Sterbevorgangs. Es heißt, wenn Sie die Entwicklung einer Demenz haben, so wird sie verschiedene Stadien durchlaufen, vom Beginn der Demenz über eine mittelgradige, schwere bis zur terminalen Phase. Und im Bereich der terminalen Phase wird der Sterbevorgang einsetzen. Etwas, was sehr, sehr schwer zu differenzieren ist und zu erkennen ist. Eines dieser Merkmale, von denen man annimmt, dass es jetzt den terminalen Sterbevorgang einleitet, ist, dass der Patient den Lebenswillen verliert, dass er aufhört, Nahrung zu sich zu nehmen, dass er apathisch wird. Dieser Verlust des essentiellen Willens ist natürlich auch schwer zu beurteilen, weil Sie müssen sich vorstellen, der kann natürlich auch durch andere Ursachen ausgelöst werden. Der Patient kann eine Depression haben. Er kann Probleme mit dem Schlucken haben, er kann Probleme mit dem Gastrointestinaltrakt haben und aus dem Grund nichts essen und nichts trinken. Und was häufig ist, vor allem unter der Verwendung und Anwendung von psychotropen Medikamenten, dass das einen Einfluss hat. Und das ist wichtig, aber wenn man den Eindruck hat und wenn das auch anhaltet, diese Phase, dann kann man davon ausgehen, dass der Sterbevorgang beginnt. Und das ist natürlich bei der Demenz ganz unterschiedlich als zum Beispiel bei einer Herz-Lungen-Krankheit oder bei einem Karzinom, wo der Funktionsverlust rasch und schnell abfällt und auch der Sterbevorgang relativ nicht allzu lang dauert. Beim dementen Patienten ist das ein sehr, sehr langer Vorgang, der sich über Monate entwickelt. Soweit zur Analyse des Sterbevorgangs. Nun, wie schaut es jetzt überhaupt aus mit dem Überleben und wie weit ist die Demenz ein Kofaktor für die Sterblichkeit? Also wenn Sie das erste Oberbild anschauen, haben Sie Patienten mit Hüftgelenksfrakturen und solche ohne Demenz und solche mit Demenz. Und Sie sehen, dass die Mortalität oder das beziehungsweise hier das Überleben einer Hüftgelenksfraktur bei Patienten mit fortgeschrittener Demenz um vieles kürzer ist als bei Patienten ohne Demenz. Das sind 6-Monats-Werte und Sie sehen, dass nach 6 Monaten 88% der Patienten ohne Demenz noch am Leben sind, während bei Patienten mit fortgeschrittener Demenz dies nur bei 45% der Fall ist. Ähnlich ist die Situation auch bei der Pneumonie. Auch hier haben Sie 6-Monats-Daten, 87% versus 47% Überleben. Umgekehrt wiederum ist die Pneumonie die erste Attacke eines fieberhaften Schubs oder Probleme mit der Nahrungsaufnahme ein entsprechender Parameter, der zu einer höheren Sterblichkeit im Rahmen der Patienten führt. Demente Patienten ohne Pneumonie leben wesentlich länger als solche, die einmal eine Pneumonie durchgemacht haben. Also Sie sehen wieder die mittlere Mortalitätsrate nach 6 Monaten, 45% bei Patienten, die eine Pneumonie durchgemacht haben, 44%, die einen fieberhaften Infekt durchgemacht haben und 38%, die Essprobleme haben. Das sind also bereits gewisse Parameter, die darauf hinweisen, dass das Leben oder die Lebensdauer dieser Patienten verkürzt sein wird. Nun zu zwei Einzelerkrankungen oder zu zwei Einzelsituationen. Das eine ist, das habe ich schon erwähnt, die Hauptursache des Todes bei dementen Patienten ist die Pneumonie. Und wie sprechen jetzt Patienten mit Pneumonie auf eine antibiotische Therapie an? Und Sie werden sehen, wie sehr diese Angaben in der Literatur schwanken. Das ist eine Arbeit aus dem Jahr 1990 aus den Vereinigten Staaten. Und Sie haben rot und blau Patienten mit einer schweren Demenz, wobei die roten, die eine Gruppe Antibiotika erhalten hat, die rot punktierte Gruppe Antibiotika erhalten hat, während die blau linierte Gruppe keine Antibiotika erhalten hat. Und Sie sehen, dass eigentlich hier kein Unterschied in der Lebensdauer beider Gruppen besteht, während bei leichteren oder mittelschweren Patienten mit Demenz dies sehr wohl der Fall ist. Andererseits hier zum Beispiel eine andere Arbeit, wobei Patienten aus den Niederlanden und den Vereinigten Staaten verglichen werden, die sowohl Patienten mit milder Demenz als auch mit schwerer Demenz aus den Vereinigten Staaten, mit milder Demenz und schwerer Demenz aus den Niederlanden. Und Sie sehen, dass also hier Patienten, die Antibiotika erhalten haben, signifikant besser nach einem Monat in der Lebenszeit abschneiden, was ja auch letztendlich zu erwarten ist. Aber was an diesem Dia noch interessant ist, ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Überleben von Patienten in den Niederlanden und in den Vereinigten Staaten, sowohl was die Patienten ohne Therapie als auch was die Patienten mit Therapie anbelangt. Das spiegelt wieder, wie die kulturellen Unterschiede in verschiedenen Staaten und Nationen und Bevölkerungsgruppen sind. In den Niederlanden besteht eine sehr, sehr starke Tendenz, sehr früh mit palliativen Maßnahmen zu beginnen, während dies in den Vereinigten Staaten nicht der Fall ist. Das Zweite ist natürlich auch das, dass hier fast alle Patienten ein Lungenröntgen hatten, hier fast keines, dass also hier sicherlich Patienten mit schwereren Pneumonien inkludiert sind. Nun, der Vorwurf oder die Behauptung, die vor allem aus den Niederlanden und anderen westlichen Staaten kommt, ist, dass hier eine Lebensverlängerung auf Kosten einer Leidensvermehrung betrieben wird. Und das ist wieder ein Punkt, der vielleicht doch auch für die Antibiose von Patienten mit Pneumonien im späten Stadium einer Demenz spricht, denn eine antibiotische Therapie hat auch einen palliativen Effekt. Das heißt, Sie sehen hier eine holländische Studie, Patienten mit Antibiotika, Patienten ohne Antibiotika mit einem Diskomfort, mit einer Diskomfortskala, die für Alzheimer-Patienten, für fortgeschrittene Alzheimer-Patienten konstruiert wurde oder gebildet wurde. Also ein Instrument, das sich vor allem nach Schmerzäußerungen, Gesichtsausdruck, Unruhe der Patienten und so weiter richtet, von der man ablesen kann oder vermeint ablesen zu können, inwiefern das Leiden des Patienten, der nicht mehr kommunizieren kann, vorhanden ist und wie groß dieses Leiden ist. Und das ist, hat leider Gottes einen Schönheitsfehler, dass der Unterschied bereits schon vor der Gabe der Antibiotika bestanden hat, aber er wird dann zwischen Behandelten und Nichtbehandelten größer. Es ist eine ähnliche Untersuchung heuer im Scandinavian Journal of Infectious Diseases erschienen, von der gleichen Gruppe, und die dieses Problem noch besser analysiert hat und die also fest in dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass Patienten kurz vor dem Tod mit einer Pneumonie einen höheren Diskomfort, einen Status hatten, als Patienten vor dem Tod, die lediglich Probleme mit der Nahrungsaufnahme hatten. Und hat man diese Patienten mit einer Pneumonie behandelt, so ist das in Verbindung mit einem niedrigen Leiden gestanden. Das heißt, späte Patienten mit einer Pneumonie antibiotisch zu behandeln, macht wahrscheinlich einen Sinn, weil es eine palliative Therapie ist und nicht allzu sehr eine lebensverlängernde Therapie. Und das hat auch seinen Niederschlag gefunden im National Council of Palliative Care von Großbritannien, die also auch eine Antibiotikagabe in den Spätstadien der Demenz empfehlen. Nun, die Sondenernährung, welche Fragen soll ich mich hier stellen, sollen hier gestellt werden? Natürlich, warum soll der Patient künstlich ernährt werden? Ist es überhaupt sinnvoll oder besteht schon ein derartiges Ausmaß einer Gebrechlichkeit, wo das überhaupt nichts mehr bringt? Hat die Sondenernährung bei den vorliegenden Erkrankungen einen medizinisch nachgewiesenen Effekt? Natürlich, die Komplikationen wird man in diesen Überlegungen mit berücksichtigen. In welchem Stadium befindet sich der Patient? Hat der Sterbevorgang bereits begonnen? Ist das natürlich alles sinnlos und unethisch? Und entspricht die Sondenernährung den präsumptiven Patientenwillen? Also es sind wiederum die gleichen Punkte, die ich Ihnen eingangs erwähnt habe. Nun, wie schaut es jetzt aus mit dem Nutzen einer Sonde? Wie weit kann man das aus der Literatur ableiten? Und Sie sehen, dass ein Nutzen einer Becksondenernährung für die Überlebensqualität, für das Überleben, für die Lebensqualität, für die Aspirationspneumonie oder zur Verhinderung der Aspirationspneumonie, zur Verhinderung von Dekubitalgeschwüren, all diese Dinge konnten nicht nachgewiesen werden. Das sind Arbeiten, die in der späten Phase des vorigen Jahrhunderts publiziert worden sind und die jetzt ununterbrochen eigentlich wiederholt werden. Und es gibt eine Reihe von Folgearbeiten, die ähnliche Ergebnisse brachten, dass die Überlebensrate im Pflegeheim nach 24 Monaten mit und ohne Becksonde vergleichbar sind, dass die Sterberate von Patienten mit hochgradiger Demenz hoch ist, mit Sondenernährung 50% nach einem Monat, nach einem Jahr 90%. Und eine prospektive Studie, die gezeigt hat, dass 23 Patienten mit Becksonde die gleiche Lebenserwartung hatten wie 18 Patienten ohne. Nur Sie sehen schon, dass das alles kleine Fallzahlen sind. Es gibt natürlich auch einen Cochrane Review zu diesem Thema, der klar aussagt, despite the large number of patients receiving this intervention, there is insufficient evidence for the effectiveness of enteral feeding for older people with advanced dementia on survival, quality of life, nutrition and pressure ulcers, function, behavioral and psychiatric symptoms of dementia. Nur, glaube ich, muss man Folgendes auch überlegen, dass eine fehlende Evidenz für die Wirksamkeit der Sondenernährung nicht gleichzusetzen ist mit einem Beweis der Nichtwirksamkeit. Ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und eine Nichtwirksamkeit kann nur durch prospektive, kontrollierte und randomisierte Studien nachgewiesen werden. Diese liegen bis dato nicht vor. Und diese Arbeiten haben alle gewisse Kritikpunkte, kleine Fallzahlen, Komorbiditäten und so weiter sind nicht erwähnt. Und es gibt auch einige Berichte, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, die zum Teil diese Entscheidungen kritisieren. Nun, das hat auch einen gewissen bis zu einem gewissen Maß in den Leitlinien für enterale Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin und der Deutschen Geriatrischen Gesellschaft geführt, nämlich es gibt eigentlich nur Grad C-Empfehlungen, also Expertenmeinungen, beziehungsweise eine Empfehlung, die sich auf die Erfahrung stützt. Eine enterale Ernährung wird im frühen und mittleren Stadium der Demenz empfohlen, das ist klar. Die Entscheidung für eine Sondenernährung bei fortgeschrittener Demenz bleibt eine Einzelfallentscheidung. Auch das ist klar. Und das Letzte kann man auch voll unterstreichen. Für Patienten mit finaler Demenz wird die Sondenernährung nicht empfohlen, wobei ich also hier den Zustand verstehe, bei dem praktisch der Sterbevorgang, der sich über Wochen und Monate erstrecken kann, eingetreten ist. Es ist immer wieder die Frage, inwiefern diese Patienten Hunger und Durst leiden. Und auch hier gibt es Untersuchungen dafür. Sie sehen wieder diese Discomfort Scale bei Patienten, bei denen man die Sondenernährung entzogen hat. Und Sie sehen einen allgemeinen Abfall des Leidens unter diesen Umständen. Das heißt, dass diese Patienten vermehrt Hunger oder Durst leiden, dafür gibt es keinerlei Beweis. Das entbindet einen allerdings nicht von der Verpflichtung, sie trotzdem aufmerksam zu beobachten. Nun, wenn es zu einem Therapierückzug kommt, dann wird dies stufenweise erfolgen. Man wird also bei einem bei einer geringen oder mittelgradigen Demenz im Großen und Ganzen die gleichen Behandlungsmaßnahmen durchführen als wie bei einem gesunden. Man wird dann beginnen, keine Wiederbelebungsmaßnahmen auszuführen. Dann wird man diese Patienten nicht mehr zur medizinischen Behandlung von akut bedrohlichen Zuständen in ein Akutkrankenhaus führen, weil das letztendlich nur zu einer zusehenden Verschlechterung oder meistens zu einer Verschlechterung mit Zunahme und Abnahme der Lebensqualität führt. Und letztendlich wird man bei lebensbedrohlichen Infektionen auf Antibiotikatherapien verzichten, beziehungsweise immer mehr im Vordergrund eine palliative Maßnahmen setzen. Das, was in einem dieser verschollenen Dias auch oder Folien auch gezeigt wurde, ist dieser fließende Übergang bei Demenzpatienten, dass nämlich von einer ursprünglich kurativen Therapie oder das Ausmaß der kurativen Therapie im Laufe der Demenz zusehends abnehmen wird, während die palliativen Maßnahmen zusehends zunehmen werden und letztendlich wird die Erkrankung nur mehr noch palliativ behandelt werden oder der Zustand nur mehr palliativ behandelt werden. Nun zusammenfassend kann man sagen, dass eine Therapiereduktion bei terminalen Demenzen unter Berücksichtigung der Kriterien ethischen Handelns zulässig und sinnvoll ist. Das aber, und das muss ich noch einmal betonen, ein Therapieverzicht keineswegs den Verzicht auf palliative Maßnahmen bedeutet, sondern das muss forciert werden. Und es ist, glaube ich, auch eine Frage, die unsere Gesellschaft betrifft, dass wir einfach Palliativzentren und Zentren für Palliativmedizin für Patienten mit Demenzen öffnen sollen. Wobei hier wahrscheinlich andere Regeln gelten werden und gelten werden müssen, als wie dies in der normalen Palliativmedizin der Fall ist. Sämtliche Maßnahmen, das ist auch logisch, zur Therapiereduktion sollen in Übereinstimmung mit dem bekannten und präsumptiven Patientenwillen stehen. Sie sollen nach Konsultation und möglichst im Konsens mit den Angehörigen, Therapeuten und Pflegepersonen erfolgen. Auch das ist wichtig. Aber es muss, und die Therapiereduktion bzw. die Entscheidung zur Therapiereduktion und zum Verzicht muss eine individuelle Einzelentscheidung sein. Sie muss auf den einzelnen Patienten zutreffen. Es gibt keinen Raster, in den jetzt alle hineinfallen. Und letztendlich, und das ist ganz wichtig, trotz dieser Konsultation mit den Angehörigen, mit den Therapeuten, mit den Pflegepersonen, fällt sie in die Verantwortlichkeit des behandelnden Arztes. Und das, was ich Ihnen hier zeigen wollte, sind sozusagen die Punkte, die man als Verantwortlicher beachten soll, die man berücksichtigen soll, aber für die Entscheidung selbst gibt es kein Kochrezept, das muss ein jeder für sich alleine treffen. Danke sehr.